Glory, glory. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Halleluja! Oh, wir beten da, Jesus Christus.
Halleluja.
Schön bist du heute Morgen da, es ist ja schon bald Mittag. Halleluja! Hammer! Und wisst ihr, heute hat ja unser Worship Leader, der Marcel, Geburtstag. Komm, Marcel! Ha, du kommst dich nie ohne Mikrofon.
Nein,
red du zuerst.
Ich bin heute 8 geworden. Und das meine ich ganz ernst. Ich habe mich heute vor 8 Jahren entschieden für Jesus Christus.
Halleluja! Halleluja! Lass uns aufstehen und Marcel segnen und seine Familie,
danke
seine Frau Claudia. Oh, Vater, ich danke dir, dass du wunderbar machst und dass du eingreifst
danke.
In den Lebenslauf von Menschen
danke.
Und dass du deine Hand ausstreckst und Menschen pflückst
Halleluja.
Und deinen Willen in unsere Herzen hineinlässt. Wir danken dir für den Marcel. Ich segne dich im Namen Jesus Christus mit sogar noch mehr Feuer vom Heiligen Geist, noch mehr Feuer. Und ich danke dir, Herr, für alles, was er uns tut, für alles Liebe. Du ihn vergelten, du all seine Gebete hören. Vater, ich danke dir für den Mann Gottes, für den Freund und das Vorbild. Amen.
Danke.
Glory.
Danke für euch.
Glory, glory. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann. Ich sehe einige erstmalige oder neue Gesichter da. Das freut uns natürlich. Wir sind ja jetzt im Number 7 von Staat zu deinem Glauben. Das heisst, nachher ist fertig. Heute werden wir auch kein Zeugnis mehr hören. Einmal nicht. Habe ich aufgeschlagen während dem Worship. Hebräer. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Amen. Wisst ihr, wo das Original steht? Erstmalig erwähnt. Irgendwo im Alten Testament? Yes. Stimmt, ja, das ist ja schon mal gut, oder? Steht im Hesekiel. Hesekiel. Und Jesus Christus hat das erfüllt. Ihr wisst ja, wie die Israeliten ein Gesetz bekommen haben von Mose. In Steintafeln hineingemeißelt. Liebevoll, mit Feuer, aber in Stein. Und die Gesetzestafeln sind übergeben worden. Und dann hat es geheißen, da, das sind Gesetze, die zum Leben führen. Aber wisst ihr was? Sogar das war ein Mensch zu viel gewesen. Sogar die kleine Gebrauchsanleitung hat er nicht lesen wollen. Dann hat Gott gesagt, ich muss es anders machen. Ich kann denen das nicht schriftlich geben. Die lesen das nicht. Und wenn sie es lesen, können sie sich nicht behalten. Und darum hat er gesagt, ich werde mein Gesetz ihnen in ihr Herz schreiben. Ist das nicht der Hammer? Und ich kann heute Morgen vor euch bezeugen, wenn mir Gott Steintafeln gegeben hätte, ich wäre nicht fähig gewesen, danach zu leben. Auch wenn seine Liebe so eindeutig darin rauskommt. Aber weil mir Jesus Christus sein Wille, seine Liebe, sein Gesetz in mein Herz geschrieben hat, habe ich es immer bei mir. Und es fällt mir leicht, den Willen von Gott zu tun. Amen. Es fällt mir leicht, die Sünde zu überwinden, gegen das Böse aufzustehen, in mir und in meinem Land. Weil sein Wille ist in meinem Herz. Das ist so einfach. He? Halleluja. Dann geht es weiter. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünde. Halleluja. Das ist die Welt, wie sie Gott sie sich gedacht hat, das Reich Gottes, ein Ort, wo Offenbarung ist unter den Menschen. Wo Offenbarung ist vom Sohn Gottes, vom Schöpfer Gott, von seinem wahren Wesen, von seiner Liebe, von seinem Willen für uns Menschen. Das ist das Reich Gottes. Und damit das Reich Gottes eine Realität wird, braucht es Offenbarung. Weil kein einziger Mensch kann sich selber einreden und Christ werden aus eigener Kraft. Es geht nicht. Ich darf mit Stolz sagen heute, du kannst heute Nachmittag Muslim werden, wenn du willst. Wenn du Jude werden willst, geht es ein bisschen länger. Aber auch das ist möglich aus eigener Kraft. Du kannst in jedem Fall Katholik werden heute Nachmittag und die reformierte Kirche wird dich auch aufnehmen. Aber ins Reich Gottes wirst du geboren. Jeder, der im Reich Gottes ist, ist innen geboren worden. Durch die Kraft vom Heiligen Geist. Es ist so ein Privileg, wenn du die Geburt erlebt hast. Halleluja. Es ist so ein Segen, wenn du neue Kreatur, eine neue Schöpfung bist, wo ins Reich Gottes hineingeboren worden ist und der Wille vom Vater in deinem Herz steht. Es ist so ein Privileg. Kein Mensch kann das aus eigener Kraft machen. Habt ihr Übereinstimmung mit dem? Und trotzdem ist Gott willig, jeden zu erhören, der aufrichtig zu ihm ruft. Halleluja. Über das haben wir reden heute. Healing, Brother. Hey, ich erzähle immer gerne von meiner Heilung von der Katzenhaarallergie. Gestern ich bin schon ein bisschen früher ins Bett gegangen. Ich sage nicht um meine Zeit, aber ich war der Erste gewesen. Und dann, die Katzen können ja ihre Aura einziehen. Die merkst du nicht, wenn sie sich anschleichen. Bei Menschen merkst du, wenn irgendeiner kommt. Oder? Aber Katzen, die können sich wirklich zusammenreissen. Also bin ich so im Bett und dann höre ich etwas tappeln. Kommt etwas. Meine Matratze macht das so. Erstes Pfötchen auf mir, zweites Pfötchen auf mir. Ein weiterer Schritt und dann stellt sie den Motor ein. Und ich dachte, nein, also das ist ja genau, also das ist ja mein Feindbild Nummer 1, eine Katze im Bett. Aber ich dachte, Donita und meine Frau wird sich sicher freuen, wenn sie das sieht, oder? Weil sie findet das so herzig. Also habe ich mal nichts gemacht und die andere... Bin dann eingeschlafen und dann höre ich dann... Bitte verwachen, oder? Sag Donita, du, aber gell, bitte, tust sie raus, gell, tust sie raus. Tust sie raus. Und wisst ihr was? 2 Stunden später, als ich verwacht bin, war die Katze immer noch drin. Donita hat sie so herzig gefunden, dass sie nicht einmal auf mich gehört hat. Aber sie hat wahrscheinlich gedacht, ich würde mich auch freuen. Aber was cool ist, es hat mich überhaupt nicht ausgemacht. Ich konnte schnaufen. Früher hättest du mich töten mit einer Katze. Töten! Hättest du mich und 2 Katzen ins Kopierräumchen. Nach 2 Stunden wärst du schauen gekommen, hättest du 2 glückliche Katzen gesehen und ich, HJ, tot. Aber Gott kann heilen. Und das ist nur ein Wunder. Das ist nur ein Wunder. Und Gott will auch dir Heilung schenken. Er will deine Seele als erstes heilen. Er will dich wiederherstellen als Person, als Mensch, als Mann, als Frau. Er ist aber auch bereit, andere Wunder zu tun, körperliche Wunder zu tun. Wir hatten ein Zeugnis da vor wenigen Wochen, wie eine Frau hat davor getanzt ohne Zehen. Ja, weil Gott sie einfach geheilt hat, weil er wiederhergestellt hat, indem sie nicht Zehen gegeben, aber Balance. Ja, könnt ihr das nachhören? Hammer, ist eigentlich außergewöhnlich. Gott tut grosse Wunder. Aber wir müssen ihn auch darum bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jesus. Also lasst uns wirklich fleissig sein im Gebet. Lasst uns fleissig sein und unsere Mängel Jesus Christus sagen. Wir können auch selber einen Effort leisten, aber nicht wie wahnsinnig in dieser Welt rumrennen und versuchen, unsere Mängel zu lösen, sondern lasst unsere Mängel Jesus Christus sagen. Und dann zuschauen, wie er Gebet erhört. Das tut unsere Liebe nochmal enorm verstärken. Halleluja. Nun gut, wir kommen zum Thema. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Einmal wiederum die Bibel, voll logisch. Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Denk an deine Kollegen, an deine Familie. Wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Wort sagt? Wir haben in den letzten Wochen uns wirklich mit dem befasst und wir haben gelernt, dass Gott uns auffordern, dass Gott dich persönlich auffordert, dass du bereit bist, zum Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in dir ist. Kannst du dich erinnern? Also wenn du blöd angemacht wirst, weil du nicht mitklatschst in der Pause, weil du dich nicht betrinkst im Ausgang, weil du nicht lügst, weil du nicht stellst, weil du keine Steuern hinterziehst, weil du nicht wüst redest und weil du andere Sünden auch nicht mitmachst und deine Kollegen schauen dich irgendwann schräg an und sagen, was ist denn mit dir los dort hin? Dann sei bereit und gib Auskunft über die Hoffnung von Jesus Christus, die dir innen wohnt. Wenn Entlassungswelle in deiner Firma ist und alle tüpft und dich tüpft auch, alle sind am Boden zerstört, aber du bist nicht kaputt, sondern hast Hoffnung in dir innen, sei bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die dir innen lebt. Stimmt's? Ja? Wenn du von Prostituierten gefragt wirst, ob du einen Moment Zeit hast, oben, wenn du dran durchläufst, und sagst, nein, danke, ich bin 18 Jahre geheiratet und das soll auch so bleiben, sei bereit, über die Hoffnung Auskunft zu geben, die in dir lebt, wo dir ein neues Leben gegeben hat. Haben wir das verstanden, all zusammen? Amen. Es ist sogar das Wort Verteidigung gebraucht. Du musst deinen Glauben verteidigen und du wirst positiv auffallen. Du wirst positiv auffallen, weil du bist anders. Du bist anders. Wenn alle ihr Sternzeichen erzählen in der Pause und du sagst, ich bin ein Morgenstern, musst einen Grund angeben, warum du Hoffnung hast und kein Krebs und kein Widder und kein Fisch bist. sondern eben ja, ein Morgenstern, whatever. Wir haben gelernt aus dem 1. Petrus 2,9, dass es unsere Aufgabe ist, zu erzählen von den mächtigen Taten. Wir sollen von den mächtigen Taten, von dem erzählen, wo dich aus der Finsternis ins Licht versetzt hat. Amen. Das ist unser Job. Wir sollen von dem reden. Das ist unsere Botschaft, die wir gerne platzieren. Wir reden über unseren Gott und wir sagen, schau, das hat unser Gott gemacht. So war es. Er hat eingegriffen und das ist das Resultat. Für das haben wir uns länger damit beschäftigt, dass wir unsere eigene Geschichte erzählen. Könnt ihr euch erinnern? Ja, natürlich. Ja. Ja, wir haben ergreifende Geschichten gehört in den letzten Wochen. Und jetzt sind wir natürlich am Punkt, wo wir auch wissen, wie können wir das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, erzählen. Dass sie kurz, knackig und nachvollziehbar ist. Und in das Thema gehen wir rein. Und ich weiss, ich werde nachher sagen, oh, wieso ist es so schnell gegangen? Machen wir doch noch 2-3 Mal. Aber nachher ist Schluss. Machen wir nicht mehr weiter mit dieser Serie. Gehen wir wieder in seelsorgerische Thema rein. Aber es ist ja aufgenommen. Man kann es hören und ganz sicher werden wir es später einen Zeitpunkt wieder aufnehmen. Also spitzt eure Öhrli. Heute ist wichtig. Noch eine ganz kurze Repetition, was wir das letzte Mal hatten. Oder vielleicht zuerst noch einmal einen Satz zum Evangelium. Eben, wie gesagt, es geht darum, du kannst gerade eine Folie weitergehen, Samuel. Es geht darum, dass man das Evangelium platziert. Und das Evangelium ist wie ein Samen zu vergleichen. Es ist echt ein kostbarer Samen, den du hast. Und darum ist es wichtig, dass du den Samen gut platzieren tust. Rühre ihn nicht einfach in die Luft und hoffe, dass er irgendwann landet, sondern du den Samen gut platzieren. Auf die andere Seite, sei aber auch nicht zu sparsam. Weil ein Samen tut man auch grosszügig aussehen. Und wir wissen aus der Geschichte, aus der Gleichnis, dass meistens ein Viertel von dieser Saat, die du hast, wird aufgehen. Wir haben das Gleichnis, ein Viertel geht auf den Weg, ein Viertel auf den felsigen Grund, ein Viertel geht in die Dornen und ein Viertel geht auf den fruchtbaren Boden. Das heisst so, wenn man das jetzt genau ausrechnet, 25%. Oder? Ein Viertel. Das heisst vier Samen, ein fruchtbarer Boden. Sei nicht enttäuscht, wenn die ersten 3 Samen nicht gerade aufgehen. Mach weiter, sei grosszügig, aber sei auch gut darauf bedacht, wo du den Samen vom Evangelium platzieren tust. Auch da redet Jesus drüber. Es gibt 4 einfache Grundregeln, wie du die offenen Herzen findest. Erstens, sei freundlich. Das ist wirklich Number One. Freundlich, freundlich, freundlich. Lächeln, lächeln, lächeln. Zweitens, sei eine, die viel redet. Kommunikativ. Einfach in deinem Rahmen. In deinem Rahmen, oder? In deinem Rahmen. Also nicht, dass jetzt alle so viel reden müssen wie, weiß auch nicht wer. Aber red viel. Sei immer präsent. Denk mit, gang mit. Häng ein Wort zur Situation. Drittens, bet für offene Herzen. Etwas, was im Verborgenen passiert. Und viertens, wenn du im Gespräch bist, wenn du zum Beispiel ein Zeugnis, eine Geschichte erzählt hast, dann fühl Temperatur. Ist es dran, um einen Schritt weiter zu gehen? Ist die Person offen für das Evangelium? Oder sollen wir noch ein bisschen warten? 4 einfache Ratschläge. Nun, heute geht es darum, wie wir das Evangelium an Frau und an Mann bringen können. Und ich dachte, ich starte mal mit einer 1-Minuten-Version vom Evangelium. Eine 1-Minuten-Version, muss ich natürlich zuerst fit machen. Ich versuche mich mal. Es ist immer gut, wenn man ein Zettel dabei hat, etwas zu schreiben. Weil der Mensch nimmt ja nicht nur durch Hören auf, sondern auch durch Schauen und besonders auch durch Emotionen. Ich erzähle euch das Evangelium in 1 Minute. Gott ist ewig, liebevoll, er hat keinen Anfang und kein Ende und er ist der Schöpfer von allen Dingen. Er hat dich geschaffen, er hat den Menschen geschaffen. Er hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Das hat dazu geführt, dass der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat und eine Trennung hineingekommen ist. Die Bibel sagt dem auch Sünde. Aber weil Gott den Mensch so sehr geliebt hat und seine ganze Sehnsucht in seinem Geschöpf hinein ist, hat er einen Weg gefunden, um das menschliche Herz zu erreichen. Er hat seinen Sohn Jesus geschickt, Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, so sagt das Wort Gottes, wird gerettet. Und die Trennung, die der Mensch zu Gott gemacht hat, fällt weg. Wenn du Jesus Christus annimmst in deinem Herz, an ihn glaubst, dann erfüllt dich der Heilige Geist. Und du kommst eine völlig neue Gesinnung über. Am Schluss bist du ein Nachfolger von Jesus. Und du hast Berufung und Liebe deinen Freunden und deinen Kollegen, deiner Familie auch von dem wunderbaren Gott zu erzählen. Möchtest du die Erfahrung haben und Jesus annehmen? Ja? Amen. Amen. Das ist in einer Minute. Es kann auch sein, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Wir gehen in der Folie weiter. Ich bringe jetzt im zweiten Teil das Evangelium ein bisschen ausgedehnter. Und wir gehen nochmal eine Folie weiter und dann nochmal eine zurück. Und auch da möchte ich euch ein paar Hinweise geben, welche Einstellung dass ich mir mitbringe, wenn ihr ein Botschafter sein von Gott. Schafft Identifikation. Schaut ihm gegenüber in die Augen und entwickelt ein Gefühl, ob die Person mit dir mitgeht oder ob sie schon lange abgehängt hat. Versuche auch in deinen Geschichten, in deinen Illustrationen, wie du redest, was du redest, welche Worte du brauchst, versuch Identifikation zu schaffen. Red auf der Gasse anders als am Arbeitsplatz, auf der Bank, bei dir. Schaff Identifikation. Ganz wichtig, bleib beim roten Faden. Weil, wenn du das Evangelium erzählst, dann passiert sehr oft, dass du abgelenkt wirst. Durch Fragen, durch Hindernisse, durch Telefon, durch irgendetwas, was gerade passiert. Bleib beim roten Faden und illustriere deine Botschaft mit kurzen Geschichten, die unter die Haut gehen. Und zu guter Letzt, sei kurz und fokussiert. Jetzt gehen wir eine Folie zurück. Wenn ich die Gelegenheit habe und ich finde jemanden, der offen ist für meine Botschaft, die ich habe, für die Geschichte, die ich erlebt habe, die suchend ist, am allerliebsten stelle ich dieser Person zwei Fragen. Die beiden Fragen, die ich euch jetzt vorlese, die habe ich das erste Mal angetroffen beim EE. Das ist ein Schulungstool, das kennen einige von euch. Weil es gibt jene Methode, wie man das Evangelium erzählen kann. Und beim EE sind die beiden Fragen ganz wichtig. Und ich persönlich bin am Anfang sehr über die gestolpert. Sie heissen die diagnostischen Fragen. Diagnose stellen. Finde ich ein bisschen technisch. Aber ich muss euch sagen, die beiden Fragen haben es in sich. Und ich ermutige euch, euch die beiden Fragen zu merken, abzuschreiben und die Fragen anfangen, regelmässig Menschen zu stellen. Die erste Frage lautet: Bist du sicher, dass du ewiges Leben haben wirst und einmal bei Gott sein wirst? Da kommen die Antworten ganz unterschiedlich. Die allermeisten sagen, nein, ich bin nicht sicher. Wie sollen sie ja sicher sein? Einige sagen, ja, ich bin sicher. Die zweite Frage tut die ganze Sache noch ein bisschen mehr sortieren. Du stellst nämlich folgende Frage. Angenommen, du bist gestorben und stehst vor Jesus Christus. Angenommen. Und du wirst sein Paradies sehen und dich wirst reinziehen. Was würdest du Jesus Christus sagen, was würdest du Gott sagen, warum soll er dich in sein Paradies hineinlassen? Und dann kommen die Antworten sehr interessant. Wenn jemand vorher schon gesagt hat, nein, ich habe keine Ahnung, ich habe kein ewiges Leben, musst du die Frage vielleicht gar nicht mehr stellen. Wenn aber die erste Antwort mit Ja, beantwortet ist, dann nachher fragt sie sich, ja, warum bist du dir so sicher? Nun gut, jetzt kommen die Antworten. Und wenn du diese Fragen oft genug stellst, dann merkst du, dass es ähnliche Antworten gibt. Die einen sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe ein gutes Leben gelebt. Ganz generell. Andere sagen, ich gehöre einer Religion an, ich bin katholisch, ich verfolge die sieben Sakramente, oder ich bin Moslem, ich lebe nach den fünf Säulen, ich ziehe das durch. Und Gott wird sich dann über mich erbarmen. Nur der Christ wird sagen, ich habe ein ewiges Leben, weil Gott mir meine Sünden vergeben hat. Und wenn ihr die beiden Fragen gestellt habt, dann könnt ihr schon sehr, sehr gut einordnen, wo euer Gegenüber steht. Glaubt es an einen Gott? Wenn ja, was für einen Gott? Ist es ein pantheistischer Gott, einer, der in allem innen ist? Für den stellt sich die Frage gar nicht nach einem ewigen Leben. Der sagt, ja natürlich, irgendwann bin ich dort oben, in Nirvana, löse ich mich auf, bang. Beantwortet, oder? Wenn es ein monotheistischer Gott ist, also ein Jude, ein Muslim oder ein Christ, dann nachher findest du heraus, ob die Person glaubt, dass sie sich den Himmel verdienen kann. Oder ob sie das Konzept der Gnade erkannt hat. Checkt? Hammerfragen. Braucht eine Überwindung, die Fragen zu stellen, aber ich finde sie sehr gute Fragen, weil es sind Fragen, die der Diskussion eine Tiefe geben von Anfang an, die einen Boden geben. Und dir gibt es eben auch die Chance, nachher zu wissen, wo solltest du den Schwerpunkt legen im Evangelium. Wenn ich mit einem Katholik rede, der sagt, ja, mal, ich komme in den Himmel, aber zuerst werde ich noch glüttern im Fegfeuer. Das ist die Lehre der Katholiken. Ja, wir haben ewiges Leben, aber ja, wir werden auch büssen für unsere Sünden. Dann weiss ich, wo ich ansetzen muss. Ein Moslem wird mir sagen, schau mal, es ist eine Anmassung zu sagen, ich werde in den Himmel kommen und ich werde mit Gott zusammen sein. Er wird sagen, es ist eine Anmassung, es ist Gotteslästerung. Du bist stolz. Auch dann weiss ich, was ich sagen muss. Weil auch sie haben Möglichkeiten, wo sie direkt in den Himmel kommen. Zum Beispiel der Märtyrertod. Das ist Verheißung bei den Muslimen. Gut, das sind die zwei diagnostischen Fragen. Und ich empfehle dir, schnapp dir doch mal einen guten Freund. Jemand aus der Familie, wo du nichts verlieren kannst. Und sagst, schau, jetzt habe ich mal zwei Fragen an dich, hast du einen Moment Zeit. Und stell dir mal und schau, was die Antworten sind. Wenn du merkst, dass die Person mehr wissen will über das Evangelium, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das ganze Evangelium zu erklären. Da gehen wir zu der nächsten Folie. Und das Evangelium, wie will es auch anders sein, hat drei Teile. Wenn du das Evangelium sauber, nachvollziehbar erklären willst, darf keiner von diesen drei Teilen fehlen. Ein Teil geht um den Mensch. Was sind die Eigenschaften des Menschen? Wer ist der Mensch? Ein Teil geht um Gott. Was sind die Eigenschaften von Gott? Wie ist Gott? Wer ist Gott? Und dritter Punkt ergibt sich dann, wenn man die beiden Punkte dargelegt hat, was ist jetzt die Lösung in deinem Dilemma hinein, dass die beiden wieder zusammenkommen. Nun, wenn wir darüber reden, das Evangelium zu verkündigen, dann nachher ist es wirklich egal, welche Anführungszeichen Methode du brauchst. Einige von uns sind trainiert in EE. Andere kennen Gott kennen mit diesen vier Symbolen. Andere sind so begabt, sie können an einer Banane, am Handy oder am Glas Wasser das Evangelium erklären. Es gibt sehr, sehr kreative Leute. Es ist egal. Was, glaube ich, wichtig ist für dich, ist, dass du ein Gerüst hast und weisst, wie du, wenn die Gelegenheit entsteht, das Evangelium am Mann bzw. an die Frau bringen kannst. Und immer die drei Teile wirst du feststellen, werden immer dabei sein, die drei Teile. Gut, ich möchte euch das Evangelium erklären. Jetzt ein bisschen in einer längeren Version. Und ihr werdet sehen, ich werde genau die drei Teile einflechten lassen. Es ist ein bisschen eng davor, aber wir schaffen das. He? Gut. Also ich wäre jetzt mit dir, also ich wäre jetzt jemand, oder? All zusammen wäre jemand. Ich wäre jetzt mit dir unterwegs und du hättest mir wirklich die Möglichkeit gegeben, hättest mir dein Ohr geschenkt und du willst wissen, was sagt denn überhaupt das Wort Gottes, was ist das Evangelium, warum ist Jesus gekommen? Und ich würde so anfangen. Ich würde sagen, schau, stell dir vor, wir haben hier einen Felsen. Einen riesengroßen Felsen. Und auf dem Felsen stehst du. Der Felsen symbolisiert gleichzeitig die ganze Menschheit. Der Mensch. Und lass uns doch mal einfach den Mensch definieren. Wie ist der Mensch? Was ist deine Beobachtung? Wie hast du den Mensch kennengelernt bis jetzt? Jetzt dürfen wir einfach reinrufen und es gibt keine falsche Antwort. Er ist ein Egoist. Wie? Er ist gemein. Ja, hat er auch noch gute Eigenschaften? Hä? Zerstörerisch. Er ist auch aber hilfsbereit, oder? Freundlich. Mamma mia, hab gierig. Gut. Einzigartig, einzigartig. Ja, ja. Er opfert sich auf, ja. Hilfsbedürftig, also. Gut, jetzt mache ich Klammer, jetzt mache ich eine kleine Regieanweisung. Extrem wichtiger Punkt, das schafft Identifikation. Wenn nicht du kommst und sagst, der Mensch, Gott sagt, der Mensch ist Sünder. Sondern wenn du dein Gegenüber den Mensch beschreiben lässt. Und offen gesagt, das ist wirklich die Erfahrung, dass die Leute eigentlich im Grunde genommen die schlechten Eigenschaften eher erwähnen. Aber dann spiele ich natürlich den Trumpf aus und sage, ja, aber jetzt halt mal. Hat der Mensch nicht auch etwas Gutes? Und dann kommen auch ein paar gute Eigenschaften. Aber somit hätten wir eigentlich den Mensch beschrieben, Klammer geschlossen, sagen, schau, du hast ein Bild beschrieben vom Mensch, ziemlich deckungsgleich mit dem Bild, das auch in der Bibel steht. Es gibt nämlich einerseits ganz, ganz viele Beschreibungen vom Mensch, wo der Mensch als Schöpfung von der Krone darstellen, das etwas Einzigartiges, Gewaltiges, Wunderbares. Zum Beispiel der Psalm 139. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Bibelstellen, wo die Not und das Leid in dieser Welt genauso beschreiben, wie du das jetzt gemacht hast. Und eine von dieser Stellen möchte ich dir zeigen. Das ist nämlich im Römerbrief zu finden. Römer Kapitel 3. Beschreibt der Paulus den Mensch folgendermaßen: Römer 3, 19. Nun wissen wir, das Gesetz Gottes gilt gerade. Entschuldigung. Ich fange schon ein bisschen früher an lesen. Entschuldigung. Also, zurückspulen. Du bist ein Freund von mir, du bist ein Freund, du vergisst mir ja das alles, ich mein Konzept noch nicht ganz beieinander habe. Also, im Römer Kapitel 3 steht folgendes. Es gilt, keiner, auch nicht einer einzigen, ist, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sie sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist das, was das Wort Gottes über den Menschen sagt. Das steht im Römer Kapitel 3. Und ein bisschen später heisst es auch, was dann die Folge davon ist, von dem Verhalten des Menschen. Im Römer Kapitel 6, Vers 12 heisst es nämlich, dass der Mensch durch sein Verhalten nichts anderes als den Tod verdient hat. So haben wir mal den Mensch definiert. Und das erklärt jetzt auch, warum es so viel Not und so viel Leid auf dieser Welt gibt, vielleicht auch in deinem Leben, warum gewisse Sachen nicht funktionieren, warum so viele Menschen verletzt sind. Irgendetwas ist mit uns schiefgelaufen. Wir wollen jetzt zusammen anschauen, was denn die Eigenschaften von Gott sind. Stell dir vor, da gegenüber ist nochmal ein Felsen. Und auf dem Felsen ist Gott. Lass uns jetzt Gott beschreiben. Was sind Eigenschaften, die dir in den Sinn kommen, wenn du an Gott denkst? Gnädig. Barmherzig. Das ist ziemlich genau das Bild, das du überkommst, wenn du mit einem Menschen redest, der ein offenes Herz hat. Es ist tief in uns rein, dass man Gott automatisch als Licht anschaut. Das ist wieder eine Klammer, sorry, Klammer, eine Regieanweisung. Es kann auch sein, dass Begriffe kommen wie zornig, eifersüchtig, einfach ganz locker aufschreiben. Es geht wirklich einfach darum, eine Bestandesaufnahme zu machen. Klammer geschlossen. Das Bild, das du jetzt gerade gezeigt hast, auch das deckt sich wieder absolut identisch mit dem Wort Gottes. Ich werde nur eine Bibelstelle lesen. In Jeremia 31, 13 heißt Folgendes über die Liebe von Gott. Nein, 31,3. Ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Aber gleichzeitig hast du auch erwähnt, dass Gott gerecht ist und dass er heilig ist. Und gerade dort tut sich das Problem auf. Es ist nämlich eine riesengroße Kluft zwischen dir, im Mensch im Allgemeinen, und Gott. Und der Mensch hat immer wieder probiert, diese Kluft zu überwinden. Und wie kann er das machen? Was denkst du? Genau, oder? Da geht es jetzt weiter bei der Regieanweisung, diagnostische Frage. Wenn du jetzt jemanden hast, der an die Reinkarnation glaubt, zum Beispiel östliche Religion, dann wird er dir sagen, schau, wir müssen einfach uns das Beste geben. Und wir geben uns das Beste und wir verbessern uns. Und so werden wir es überschaffen. Und dann machst du einfach da, dann gehst du voll mit, machst kleine Strichli. Ja, genau. Oder dann hast du eben vielleicht einen Katholik. Er sagt, schau, ich gehe in die Kirche. Ich tue Gutes, ich helfe den Armen. Und so weiter und so fort. Und es werden immer und jederzeit werden Antworten kommen von, was kannst du für einen guten Beitrag leisten, damit Gott dich annimmt. Verstehen das Konzept? Das ist immer das Gleiche, in jeder Religion. Immer dasselbe. Du kannst voll mitgehen. Wenn du viel Zeit hast, kannst du voll mitgehen. Sagst du, okay, Mutter Teresa, oder? Sie ist heilig, oder? Sie hat heilig gelebt. Sie hat sehr viel Gutes gemacht. Aber im Vergleich zu Gott, ist sie dann gleich heilig, gleich gut wie Gott gewesen? Ist sie gleich fehlerlos gewesen wie Gott? Natürlich nicht. Wie weit würde sie es dann schaffen? Vielleicht bis dahin. Aber auch dann würde auch sie abstürzen. Und das Problem dahinter ist Folgendes. In unserem Leben gibt es eine Art Waage. Und an dieser Waage hat es eine Schale mit schlechten Taten und es hat eine Schale mit guten Taten. Und das hat jeder Mensch. Die Waage hast du, die Waage habe ich. Jetzt kann man durchaus fairerweise sagen, schau, bei den einen Menschen sind die guten Taten auf jeden Fall schwerer. Schau mal ihr Leben an, wie sie leben, was sie alles praktizieren, wie sie Menschen helfen, wie sie wirklich Gutes tun. Aber auch sie werden an der Ecke eine Schale haben mit schlechten Taten drin. Mit Fehlern, die sie gemacht haben, die vielleicht niemand weiss. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist es eindeutig, ihre schlechten Taten total überwiegen. Ich glaube, du und ich, wir könnten viele dieser Menschen auch nennen. Wir hören das täglich im Radio und Fernsehen von ihnen. Nun, das Problem sind nicht die guten Taten. Die trennen dich nicht von Gott. Sondern was dich trennt, sind die schlechten Taten. Und jetzt, Klammern auf, ist wieder die Möglichkeit, eine kleine Geschichte zu erzählen. Illustration. Ich wähle jetzt die wunderbare Geschichte vom Wassertank aus. In dieser Geschichte geht es mir darum, zu erklären, dass Gott heilig ist und dass Gott so heilig ist, dass er mit unheiligen Menschen keine Gemeinschaft haben kann. Und das würde ich so sagen. Schau, stell dir vor, Gott ist heilig, er ist Licht, er ist gerecht. Und wir haben jetzt gerade herausgefunden, dass wir Menschen fehlerhaft sind. Und Gott ist so gerecht, so rein, so heilig, dass er technisch gesehen gar nicht kann Gemeinschaft haben mit uns, Sünder. Das wäre etwa so, wie wenn du möchtest auf der Sonne spazieren gehen. Du kannst es zwar probieren, aber pff, die Sonne ist zu heiss, zu energiegeladen, als dass du die Hitze von dieser heissen Sonne könntest ertragen. Und so ist auch Gott heilig, gerecht und so liebevoll, dass wir Menschen seine Liebe und sein Licht gar nie aushalten könnten. Stell dir vor, wir hätten jetzt hier einen Wassertank. Es wären nur noch du und ich und wir hätten extrem Durst. Und dummerweise komme ich auf die blöde Idee und tue ein kleines Tröpfchen Gift in den Wassertank hinein. Aber ganz, ganz starkes. Aber es ist eine Konzentration vielleicht 1 zu 10 Millionen. Würdest du dich getrauen, von dem Wasser zu trinken, wenn du weißt, das Gift ist absolut tödlich? Nein, du wirst nicht. Ich hätte das wunderbare, gesunde Wasser ruiniert. Mit einem einzigen Tröpfchen Gift drin. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir sind für Gott ruiniert. Wegen einer einzigen Sünde. Das wäre jetzt so eine mögliche Illustration. Regieanweisung, seht, wir haben jetzt den Menschen beschrieben. Wir haben Gott beschrieben. In dem Sinne habe ich auch das Problem dargelegt. Nämlich, dass eine Kluft zwischen Gott und Mensch ist. Das Problem die Schuld ist. Dass Gott heilig und gerecht ist. Dass er auch barmherzig ist. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu der Lösung? Weil Gott gerecht ist, muss er unsere Sünde ernst nehmen. Und du bist ganz sicher auch einverstanden, dass wenn irgendein ganz schlimmer Gewalttäter geschnappt wird und selbst wenn er seine Sünde würde bereuen und sagen, ich mache es nicht mehr, kein Mensch kommt auf die Idee, den einfach wieder freizulassen. Sondern auch der würde seine Strafe absitzen müssen. Da mache ich auch irgendeine Illustration mit irgendeiner verrückten Geschichte, wo die Person identifizieren kann. Und die Person würde sagen, ja, Gerechtigkeit muss sein. Gleichzeitig ist aber Gott so barmherzig, dass er nicht möchte, dass wir in den Tod gehen. Und Römer 6,12 heisst, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und auch du, mein lieber Freund, wirst den Tod ernten für deine schlechten Taten. Nicht für deine guten, sondern für deine schlechten, weil deine guten werden sie nie aufwiegen können. Und die Lösung, die Gott gemacht hat, ist die. Er hat in seiner Liebe zum Mensch seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Er ist selber Mensch geworden und er hat selber fehlerfrei gelebt, ohne Schuld. Und hat uns ein Vorbild gegeben, wie der Mensch leben kann in der Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch in seiner Bosheit hat nichts anderes gewusst, als Jesus Christus ans Kreuz zu nageln. Und Jesus Christus ist unschuldig gestorben. Und das Wort Gottes sagt, dass Jesus Christus den Preis für die Sünde, für die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen hat. Und im Johannes 3,16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an seinen Sohn glaubt, nicht verloren gehen wird, sondern das ewige Leben haben. Und so hat Jesus Christus, indem er Mensch geworden ist, aus Liebe zu dir, auf die Welt gekommen ist und sein Leben hingegeben hat, eine Brücke geschlagen, dass du mit Gott Vater eins kannst sein und deine Schuld ausgelöscht ist und dir nicht mehr angerechnet wird. Meine Frage an dich ist, willst du das Geschenk annehmen und Jesus Christus in dein Leben hineinlassen? Amen. Das ist eine weitere Möglichkeit und aus Zeitgründen habe ich jetzt auf weitere Geschichten verzichtet. Die was EE gemacht haben, an dem Zeitpunkt, wo man darüber redet, dass Gott heilig und gerecht ist, kommt natürlich die Geschichte vom Kapitän. Meine Lieblingsgeschichte. Die ist Hammer. So kann man das illustrieren. Ihr seht, wir haben genau die drei Teile. Wir haben den Mensch beschrieben, wir haben Gott beschrieben und aus dem heraus das Problem definiert, das entsteht, plus die Lösung, die passiert in Jesus Christus. Wenn du das Evangelium erzählst, dann spielt es im Grunde genommen keinen Ruggel, wer dein Gegenüber ist. Ist es dein Chef? Oder ist es irgendjemand, den du auf der Straße getroffen hast? Ist es ein Familienmitglied? Oder jemand, den du nie mehr siehst? Du darfst darauf vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt. Und ich will dich ermutigen, dass du mutig bist und das Evangelium klar und deutlich erzählen tust. Oftmals, wenn du erzählst, wirst du innerlich sogar Anfechtungen haben und denken, nein, was erzähle ich jetzt wieder? Ist ja so krass. Du gehst einfach über das weg und bist ein Verkündiger der guten Botschaft. Und ich kann dir garantieren, wenn du das viermal machst, wirst du erleben, wie dein Samen auf guten Boden fällt. Er wird auf guten Boden fallen. Er wird auf guten Boden fallen. Wie schnell dass die Person dann wächst, kann ich dir nicht garantieren. Aber du wirst eine positive Erfahrung machen. Aber du musst es mehrere Mal machen. Bei der einen ist schon das erste Mal, dass die Person gerade zusammenklappt und sagt, ich nehme Jesus an. Ja? Gell? Aus lauter Liebe. So, jetzt, meine Lieben, weil so der letzte Sonntag ist über das Thema, ist natürlich noch eine Sache wichtig. Nämlich jetzt das Übergabegebet. Ich gehe jetzt davon aus, du bist wirklich berührt in deinem Herz und das hat zu dir geredet und du willst Jesus Christus annehmen. Natürlich hat das Übergabegebet auch wieder drei Teile. Drei. Die Zahl ist super. Dabei, ich hatte einen Sechser früher in der Mathe. Aber das viele Reden ist irgendwie ein mathematisches Zentrum da. Auch wieder drei Punkte. Wenn du Jesus Christus willst annehmen. Und ich bete das jetzt mit euch, weil es könnte ja sein, ich kenne euch ja nicht alle, es könnte ja sein, dass du heute, jetzt gefunden hast, genau das ist für mich. Ich habe das ewige Leben nicht. Ich weiss nicht, wo ich ankomme nach dem Tod. Ich möchte das ewige Leben haben, ich möchte mit Jesus Christus leben. Wenn du das jetzt bist, dann ist das für dich nicht mehr keine Trockenübung mehr. Sondern darfst du jetzt mitbeten und dein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich sage aber gleich etwas noch zu diesen drei Teilen. Erstens ist wichtig, dass du Jesus Christus als Sohn Gottes anerkennst, als Erlöser. Nicht einfach ein guter Mensch, nicht einfach ein super Prophet, sondern Jesus Christus ist Gott, er ist der Erlöser, er ist der Messias. Ohne die Erkenntnis kannst du nicht gerettet werden. Weil Gott ist Mensch geworden, Jesus. Und das ist wichtig zum herausfinden, ob dein Gegenüber, also ob du das, für mich wäre das wichtig zum herausfinden, ob du das verstanden hast oder ob du Jesus Christus gleichstellst mit dem Mohammed und mit dem Buddha und weiss ich wem allem. Dann kannst du das Übergabegebet nicht sprechen. Sondern dann hängst du dich ein, oder? Und triffst weitere Abklärungen. Zweitens, es ist wichtig, dass die Person Sündenerkenntnis hat. Und da will ich etwas sagen. Es ist nicht an uns, irgendjemandem Sünde einzureden oder den schlecht fühlen zu lassen. Wenn Gott einen Menschen berührt, dann will er von seiner Sünde frei werden. Das ist das Letzte, was wir einem Menschen erklären müssen, dass er sündig ist. Jeder, der ehrlich ist, vor Gott und vor sich selber, der weiss, dass er Fehler gemacht hat. Und wenn Gottes Herz berührt, dann will die Person diese Schuld loswerden. Und die Schuld, die bekannt ist, die kann die Person bekennen. Und der dritte Punkt ist, dass man dann eben Jesus Christus einlädt und sagt, sei der Herr, der König von meinem Leben. Und ich werde das Gebet jetzt sprechen, exemplarisch, und wenn dich das betrifft, dann darfst du das gerne mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist, auf die Erde gekommen bist und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich erkenne dich in meinem Leben als Erlöser. Niemand ist wie du. Ich bekenne dir meine Sünden und jetzt kommt eine Liste von Sachen, die dir bewusst sind. Ich kann jetzt natürlich das nicht einfach so exemplarisch sagen, aber da müssen Sachen fallen, Sachen, wo du Erkenntnis hast, wo du falsch gelaufen bist. Vater im Himmel, ich bekenne dir all meine Fehler, meine Versagen, die ich bis dahin gemacht habe. Und ich danke dir, dass du mir alles vergisst und mich reinwaschen tust. Und ich setze dich, Jesus Christus, ganz bewusst zum König über mein Leben ein. Du bist der Herr. Dein Wille passiert und ich folge dir nach alle meine Tage. Komm, Jesus Christus, sag du mein Herr und erfüll du mich ganz. Halleluja. Amen.